In unserem fortlaufenden Studium des Buches Jesaja kommen wir heute zu den Kapiteln 29 bis 35. Wir haben letztes Mal mit dem Studium von Kapitel 28 bereits etwas gesehen von der zukünftigen Belagerung Jerusalems durch Assyrien oder wie dieser Feind in Daniel genannt wird, durch den König des Nordens. Kapitel 29 geht da weiter und wir werden in diesem Kapitel die zweite Belagerung Jerusalems sehen. Damit wir so einen richtigen Einstieg kriegen in Jesaja 29, müssen wir Daniel aufschlagen. Daniel 11. In diesem Kapitel ist alles erfüllt von Vers 1 bis und mit 35. Hier wird die ganze Zeit vorausgesagt von Kyros, König von Persien, 536 vor Christus, und dann über all die Generationen runter bis in die Makkabäerzeit, 2. Jahrhundert vor Christus. Ich habe das mal ausgezählt für mich. Ich bin auf über 150 einzelne prophetische Aussagen gekommen, die alle nachweislich in der Geschichtsliteratur sich so erfüllt haben. Also dieses Kapitel ist an sich schon ein Gottesbeweis. Wenn man ausrechnen würde, was das ausmacht, 150 Prophezeiungen, und die sollten sich zufällig erfüllen. Ich habe gesagt, über 150, nehmen wir zum Beispiel die Zahl 160 Prophezeiungen. Und nehmen wir an, um das mathematisch zu vereinfachen, sind unabhängige Ereignisse mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Da gibt es eine schöne Formel in der Mathematik. 1 geteilt durch 2 hoch n. N ist die Anzahl Prophezeiungen. Also 2 hoch 2, wenn es 2 Prophezeiungen wären, das gäbe dann eine Wahrscheinlichkeit von 2 mal 2, 4. 1 zu 4. Also 2 Prophezeiungen wäre die Wahrscheinlichkeit 25%. Jetzt, wenn man da weitergeht, bis 160, ergibt das eine solche Wahrscheinlichkeit, die kann man in einem Ameisenmodell, das Professor Gitt extra für mich erarbeitet hat, für 160 Prophezeiungen. Und zwar ergibt das unser ganzes Sonnensystem bis zum Pluto, dem weit außen liegenden Zwergplaneten Pluto. Der ist ja in einer Distanz von 5 Lichtstunden von der Sonne entfernt. Also das Licht von Pluto oder von der Sonne braucht bis Pluto 5 Stunden bei 300.000 Kilometern pro Sekunde. Also jetzt stellen wir uns eine Kugel vor mit der Umlaufbahn von Pluto, die unser ganzes Sonnensystem so umfasst. Und wir füllen diese Kugel mit schwarzen Ameisen. Und jetzt verstecken wir eine rote Ameise darin. Und es gibt eine Möglichkeit, eine Chance. Einmal herausgreifen, wer die rote Ameise erwischt, der hat also die Wahrscheinlichkeit da erlebt, wie für 160 Prophezeiungen bei Wahrscheinlichkeit 1 zu 2. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit ja oft viel kleiner als 1 zu 2. Und in Daniel 11 sind es ja abhängige Prophezeiungen. Also die müssen auch noch in der richtigen Reihenfolge in Erfüllung gehen. Das geht nicht, dass Prophetie 76 schon bei 19 kommt. Und dadurch wird natürlich die Wahrscheinlichkeit nochmals drastisch für jedes Einzelereignis verkleinert. Und darum sage ich, das ist ein eigentlicher Gottesbeweis. Nur schon Daniel 11, 1 bis 35. Wie gesagt, alles erfüllt. In diesem Kapitel geht es ganz speziell um den König des Nordens und den König des Südens. Wir wissen ganz genau, was damit gemeint ist, weil wir ja die erfüllte Prophetie kennen. Der König des Nordens war Syrien und der König des Südens Ägypten. Nicht wahr? Von Israel aus gesehen ist Syrien im Norden, Ägypten im Süden. Aber jetzt muss ich erklären, nicht einfach das Syrien von heute, sondern es geht um das Großsyrische Reich, das ein Splitterblock war des zusammengefallenen Alexanderreiches. Ich war noch zuvor, hat ja Alexander der Große ein Weltreich zusammengekriegt von Griechenland, von Europa her, bis nach Indien, über den Indus hinaus, also sagen wir bis nach Pakistan. Und dann sogar noch Teile von Afrika, Ägypten. Aber gerade nach dem Tod von Alexander ist dieses Reich in hauptsächlich vier große Blöcke auseinandergefallen. Auch das wird in Daniel vorausgesagt. Und dieser Block, der jetzt hier bezeichnet wird als der König des Nordens, das war Syrien, Libanon, das ganze Gebiet bis nach Pakistan. Auch Iran, Irak lag mit drin. Das war der König des Nordens. Nun ist das Interessante, dass wir in Vers 35 dann plötzlich den Sprung finden bis in die Endzeit. Und die Endzeit ist in der biblischen Prophetie immer die Zeit, wenn das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung zurückkehren wird ins Land der Väter und dann der Messias als König und Richter der Welt kommen wird. Die Endzeit ist also die Abschlusszeit dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen des Messias als leidender Messias, der als Opfer für unsere Sünden sterben sollte, bis er kommt als der herrschende Messias, als Richter der Welt. Die Abschlusszeit dieser langen Zwischenphase ist die Endzeit. Und nun, in Daniel 11, 35 sind wir noch in der Makkabäerzeit, im zweiten Jahrhundert vor Christus. Da steht, und von den Verständigen, das sind die Makkabäer, und ihre Mitkämpfer, werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Dieser Schlusssatz zeigt uns, jetzt geht der Prophet in seiner Vision in die Endzeit, macht einen Sprung. Alles, was ab Vers 36 beschrieben wird bis 45, ist noch nicht erfüllt. Kein einziges Wort. Zuerst spricht dann der Prophet über den Antichristen. Vers 36 bis 39. Der Antichrist wird der größte Verführer und falsche Messias sein, der in der Zukunft in Israel auftreten wird. Und die Masse der Juden, die nicht glauben, nicht akzeptieren, dass der Messias schon gekommen ist, obwohl er gemäß Daniel 9 im Jahr 32 als Fürst auftreten sollte, und obwohl einer der größten Rabbiner im Mittelalter, Moshe ben Maimon, gesagt hat, die Zeiten in Daniel 9 sind abgelaufen und der Messias ist nicht gekommen. Also die sind dann eben in der Gefahr, diesen falschen Messias in der Zukunft zu akzeptieren. Und der wird Herrscher in Israel sein. Jetzt wird er so beschrieben in Vers 36, und der König wird nach seinem Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und wider den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Der Gott seiner Väter ist in der Bibel immer der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Daraus wird deutlich, dass dieser König ein Israelit sein wird. Einer, der von Abraham, Isaak und Jakob abstammt. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Die Sehnsucht der Frauen, das war der Messias. Jede jüdische Frau hatte den Wunsch, vielleicht könnte sie einmal die Mutter des Messias werden. Das ist die Sehnsucht der Frauen. Und hier wird gesagt, weder auf die Sehnsucht der Frauen wird er achten, noch auf irgendeinen Gott. Also ist der Messias Gott. Und dann heißt es weiter, sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen. Das ist die Masse des jüdischen Volkes, ein fester Begriff in Daniel. Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Also, er erhebt sich über alles. Genauso wie das in 2 Thessalonicher 2 wieder aufgenommen wird. Der Mensch, der Sünde, der Sohn des Verderbens wird sich gegenüber alles erheben und sich dann sogar in den Tempel Gottes setzen und sagen, er sei Gott. Aber anstelle des Gottes der Väter wird er einen doch verehren, den Gott der Festungen. In der römischen Welt war das ein Begriff. Der Gott der Festungen, das ist Jupiter Capitolinus. Jupiter, der Vatergott der Griechen und Römer, dem die Festung des Kapitols geweiht war. Also ein römischer Gott wird verehrt werden. Und das ist ein Hinweis auf den kommenden Diktator des neuen Europas, das ja als wiedererstehendes römisches Reich in der Endzeit wieder auf den Plan kommen sollte. Und dieser kommende Diktator wird sich also identifizieren mit dem heidnisch-römischen Gott Jupiter. Ein Vatergott. Während der Antichrist sich identifiziert mit dem Messias und sich als Gottessohn ausgibt. Und darum wird er sich nach 2. Thessalonicher 2 in den Tempel Gottes setzen. Das ist eine Anspielung auf den messianischen Psalm, der im Judentum bekannt ist als messianisch, Psalm 110, wo es heißt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Und so wird er diesen Gott der Festungen ehren. In der Offenbarung ist dieser kommende Diktator, der angebetet werden wird, das ist das Tier aus dem Meer. Offenbarung 13, 1 bis 10. Und dann das zweite Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, wie das Lamm Gottes, der Messias. Das ist dann der falsche Messias von Israel. Und dort steht in Offenbarung 13, 11 und folgende, dass der Antichrist, das Tier aus der Erde, dem ersten Tier ein Bild machen wird, das sprechen kann. Und verlangt, dass alle getötet werden, die dieses Bild nicht anbeten. Also das ist dann eben die Erfüllung, den Gott der Festungen wird er ehren. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24 in seiner Endzeitrede, nachdem er verschiedene Zeichen vorausgesagt hat, wie Weltkriege, Hungersnot, schwere Erdbeben, und Revolutionen und so weiter, sagt er, schließlich wird ein Götzenbild, ein Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatz an heiligem Ort aufgestellt werden. Und dann werde die schlimmste Zeit der Weltgeschichte beginnen, die große Drangsal, die gemäß der Offenbarung 3,5 Jahre dauern wird. Und dann wird der Herr Jesus als Richter der Welt kommen. Also, der Antichrist wird den Gott der Festungen ehren und er wird dieses Götzenbild, das sprechen kann, auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen. Und das wird der Auftakt sein für die große Drangsal, wie das der Herr Jesus in Matthäus 24 erklärt. Und jetzt lesen wir einfach weiter in Daniel 11, Vers 40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Hier ist es wichtig, dass man eine exakte Bibelübersetzung hat. Ich zitiere hier aus der bewährten alten Elberfelder. Was steht hier? Ägypten wird mit Israel unter dem Antichristen militärisch zusammenstoßen. Also Ägypten, das ja nur einen kalten Frieden mit Israel hatte in den vergangenen Jahren und davor wiederholt versucht hat, Israel auszurotten. 48, 49 schon und dann 1967 und ein drittes Mal 1973 im Yom Kippur-Krieg. Und dann, als man sah, man kann Israel nicht zerstören, hat Sadat einen Übergangsfrieden gemacht. Und dieser Frieden wird jetzt mit der Revolution in Ägypten ja auch in Frage gestellt. Wie auch immer, eins ist klar, Ägypten wird ein entscheidender Feind sein Israels in der Endzeit. Wird mit Israel im Süden zusammenstoßen. Dadurch wird die israelische Armee abgelenkt werden von der Gefahr im Norden. Und dann steht, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen, mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Das wird die Gelegenheit sein, also für Syrien, Libanon, verbündet mit allen möglichen weiteren Nationen bis nach Pakistan und auch Iran. Und wir wissen ja alle, dass der Iran ist heute der offensichtliche, offen ausgesprochene Todfeind Israels. Ahmadinejad fordert die Auslöschung Israels und ist verbunden direkt mit der Hamas im Gazastreifen und mit Hezbollah im Libanon. Das ist diese Terrororganisation, die jetzt vor kurzem die Herrschaft im Libanon übernommen hat. Das war auch Revolution. Und Libanon unter Hezbollah ist wieder verbündet mit Syrien und Syrien ist direkt verbunden mit Iran. Aber eben der Begriff König des Nordens umfasst das alles und noch mehr, bis nach Pakistan, wo man die Atombombe ja schon hat. Jetzt lese ich. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Das ist in der Bibel ein bekannter Ausdruck für das Land Israel. Das auserwählte Land, das von Milch und Honig fließt. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom, das ist heutiges Südjordanien. Und Moab, Mitteljordanien, jenseits des Toten Meeres. Und die vornehmsten der Kinder Ammon. Das ist Nordjordanien. Der Städtename Amman kommt noch von dem Volksnamen Ammon. Hier eine kleine Klammerbemerkung. Wir haben früher bei der Betrachtung von Jesaja 16 gesehen, dass der gläubige Überrest aus Israel, der nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen wird, das sind zunächst mal 144.000 nach Offenbarung 7, die werden Matthäus 24 lesen und sobald sie sehen, oh, jetzt hat er das Götzenbild auf dem Tempelplatz aufgestellt, der Herr Jesus sagt, dass die in Judäa sind, auf die Berge fliehen sollen. Und die werden auf die Berge, hauptsächlich im Westjordanland, fliehen. Und dann nach Jesaja 16, haben wir gesehen, werden sie nach Moab hinübergehen und dort Unterschlupf finden, in Moab. Jetzt sehen wir hier, Moab wird gerade von diesem Ansturm des Königs des Nordens verschont werden. Und so werden die Zuflucht finden. Während das ganze Land Israel überrannt wird, ich lese weiter, und er wird seine Hand an die Länder legen. Und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Man kann also einen Schlachtplan zeichnen. Ich habe das auch gemacht. Dieser König des Nordens kommt auf dem Landweg und auf dem Schiffsweg im Mittelmeer. Haben wir gelesen von den Schiffen. Und dann wird er das ganze Land Israel einnehmen und er wird Jerusalem ein erstes Mal belagern. Das ist diese Belagerung, die wir letztes Mal in Jesaja 28 gesehen haben. Das Ziel ist natürlich der Tempelberg, oder das zentrale Ziel, der Tempelberg soll zurückerobert werden. Nun, wir wissen, im Jahr 1967 haben die Israelis den Tempelberg im Sechstagekrieg nach fast 2000 Jahren Unterbruch wieder erobert. Und seither bereitet man einen dritten Tempel vor. Der wird gebaut werden. Und die Katastrophe wird aber erst kommen, wenn der Antichrist diesen Tempel entweiht durch dieses Götzenbild, das er auf den Tempelplatz stellt. Dann geht die große Drangsal los. Und wie wird sie ausgelöst? Durch diesen Angriff des Königs des Nordens. Wir haben ja früher alle 12 kleinen Propheten durchgenommen. Und da mag man sich vielleicht erinnern an Joel 2. Da wird ja dieser Angriff ganz anschaulich beschrieben, von Norden her. Eine Armee so groß wie nie je gegen Israel eine Armee gekommen ist. Und das Land Israel ist vor dieser Armee wie der Garten Eden. Israel blüht heute. Man hat 240 Millionen Bäume angepflanzt. Und wenn diese Armee durchgeht, wird alles verbrannt. Es wird zur ersten Belagerung Jerusalems kommen, wie ich gesagt habe. Aber dann wird noch ein innerarabischer Konflikt bearbeitet. Der König des Nordens wird dann nach Ägypten eindringen. Ich lese nochmals 42. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze, Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Das ist ja etwas sehr Interessantes in der arabisch-islamischen Welt. Die Menschen im Islam bezeichnen sich als Umma, als Gemeinschaft. Und da spielt die Nationalität eigentlich keine Rolle. Wer ein Muslim ist, gehört zu dieser weltweiten Gemeinschaft der Umma. Aber in der arabischen Welt, von alters her, spielen die Stammesfehden eine wichtige Rolle. Und darum kann man die ganze Geschichte des Islams seit dem 7. Jahrhundert, seit Muhammad, kann man am besten verstehen, wenn man einerseits sieht, die ganze islamische Welt sieht sich als Einheit und trotzdem streiten sie ständig miteinander. Das ist dieses Erbe der Stammesfehden. Und so ist das bis in die moderne Geschichte. Und hier werden wir sehen, der König des Nordens wird also nach Ägypten eindringen. Und dann steht noch weiter, Vers 43, alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen und Libyer und Kuschiten werden in seinem Gefolge sein. Hier wird Libyen namentlich genannt. Und zwar als ein Staat, der mit Syrien und seinen Verbündeten zusammen sein wird. Ich weiß, als Daniel das geschrieben hatte, gab es noch keinen Islam. Und heute verstehen wir, wie werden in der heutigen Zeit all diese Staaten zusammengehalten? Durch den Islam. Und dann haben wir noch Kusch. Kusch auf Hebräisch bezeichnet das Land südlich von Ägypten. Manche Übersetzungen haben Äthiopien, aber Äthiopien im weitesten Sinn. Das ist nämlich, in der Antike war Äthiopien zuerst mal Sudan. Und dann auch Äthiopien, Eritrea im erweiterten Sinn. Aber Sudan ganz speziell. Und das ist heute auch ein islamisches Land. Also Libyen und Sudan in seinem Gefolge. Das können wir heute gut verstehen, wie die so miteinander verbündet sein werden, denn sie sind durch den Gedanken der islamischen Umma miteinander verbündet. Und jetzt lese ich Vers 44. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Jetzt sind wir in Ägypten. Jetzt schauen wir nach Norden. Was ist dort im Norden? Die EU. Das wiedererstehende Römische Reich. Man bedenke, unser ehemaliger Staatssekretär Dr. Franz Blankert hat gesagt, im Blick aufs neue Europa, ein heilig-römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. das neue Europa, das neue Römische Reich, wird ja mit dem Antichristen verbündet sein, wie Daniel 9 sagt, für 7 Jahre. Und darum müssen die eingreifen zugunsten Israels unter dem Antichristen. Und wenn die dann ihre Schiffe übers Mittelmeer verschieben, welchen Militärhafen müssen sie da anvisieren? Nicht mehr wie in der Antike in Jaffa, das ist bei Tel Aviv, sondern heute ist der Militärhafen in Haifa. Im Hinterland von Haifa gibt es eine riesige Ebene, geeignet als Aufmarschplatz. Diese Ebene heißt in der Bibel Harmagedon. Und dort werden die Armeen Europas, des Westens, des Römischen Reiches, werden dort aufmarschieren. Diese Gerüchte werden den König des Nordens erschrecken. Jetzt muss er natürlich wieder seinen Stand in Jerusalem festigen. Und so kommt es dann zur zweiten Belagerung. Aber soweit sind wir noch nicht. Er hört auch Gerüchte aus dem Osten. Nun, man lese Offenbarung 16. Dort geht es um Harmagedon. Und dann steht dort in dem Zusammenhang, dass von jenseits des Euphrat wird der Weg bereitet werden für die Könige von Sonnenaufgang. Also da werden noch mächtige Nationen aus dem Orient, jenseits des Euphrats, werden kommen. Und jetzt verstehen wir, warum das zu einem Weltkrieg kommt. Die verschiedenen Zivilisationen werden aufeinander knallen. Also, ich lese nochmals 44. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Was ist der Berg der heiligen Zierde? Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und das Meer ist hier das Mittelmeer. Also, wir können unseren Schlachtplan weiterführen. Von Ägypten kommt er zurück mit seiner Armee und platziert sich in dem Bereich zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. Also im Bereich zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Während die EU ihre Truppen im Norden hat, in Harmagedon, merkt man, die kommen gut aneinander vorbei. Und dann endet Vers 45, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Nun sagen uns andere prophetische Stellen, zum Beispiel Zacharja 14 und jetzt gleich Jesaja 29, dass dann der Herr Jesus wiederkommen wird. Am Ende dieser 3,5 Jahren, die wir jetzt so flugs überflogen haben, wird er kommen auf dem Ölberg. Das ist bei Jerusalem. Und dort wird er die Armeen des Königs des Nordens vernichten und Israel befreien. Nach Zacharja 13, Vers 8 wird in diesem Krieg werden zwei Drittel der Bevölkerung Israels ums Leben kommen. Und ein Drittel wird in dieser größten Not zur Bekehrung kommen und den Messias erkennen. Und dann wird der Jesus auf dem Ölberg kommen und diesen Drittel aus aller Not, in der höchsten Not befreien. Und da wird auch der Überrest, die 144.000, die werden dann aus dem Ausland zurückkehren und in die Endkämpfe eingreifen, wie wir in Zacharja 10 lesen können. So, das gibt uns so eine Übersicht. Es ist ganz wichtig, dass wir also diese zwei verschiedenen Belagerungen unterscheiden. Es gibt verschiedene Abschnitte in der Bibel, die über diese Belagerungen sprechen. Und man kann die gut unterscheiden, wenn man beachtet, bei der zweiten Belagerung kommt der Messias und befreit Israel. Bei der ersten Belagerung ist alles hoffnungslos. Nun, diese Hoffnungslosigkeit haben wir in Jesaja 28 schon gefunden, letztes Mal. Und wer nicht da war, kann das ruhig wieder als MP3 nachhören. Und jetzt gehen wir zu Kapitel 29 und werden sehen, da geht es um die zweite Belagerung, denn hier wird die Wiederkunft des Messias beschrieben. Ich lese Jesaja 29, 1. Wehe, Ariel, Ariel, Stadt, wo David lagerte. Fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen, und ich werde Ariel bedrängen. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie wird mir sein wie ein Ariel. Und ich werde dich im Kreise umlagern und dich mit Heeresaufstellungen einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staube ertönen und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Mal bis hierhin. Ariel. Wir finden das in den Versen 1, zweimal, 2, zweimal und noch Vers 7. Ariel heißt Gottes Löwe. Ari und El. El heißt Gott. Ariel, Gottes Löwe. Zum Beispiel in 2. Samuel 23, Vers 20 wird der Begriff Ariel verwendet für Helden, die mit diesem Begriff Gottes Löwen bezeichnet werden. So könnte also Ariel bedeuten, hier in Jesaja 29, wo es eine Bezeichnung ist für Jerusalem, Heldenstadt. Und zwar ist es so, der Herr Jesus wird ja in Offenbarung 5, Vers 5 bezeichnet als der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er, der Löwe aus dem Stamm Juda, wird, wie wir gleich sehen werden, Jerusalem in die größte Not kommen wird in der Zukunft, wird er kommen und wird diese Stadt als seine Stadt befreien. Insofern ist Ariel eben die Stadt des Gottes Löwen. Aber Ariel kann auch bedeuten Gottes Herd. Also Herd im Sinn von Brandstätte. Der Altar wird in Hesekiel 43, Vers 15b und Vers 16 zweimal Ariel genannt. Das heißt ganz genau, der Altar des Hesekiel-Tempels besteht aus vier verschiedenen Teilen aufeinander aufgeschichtet. Und der oberste Teil des Altars mit den vier Hörnern, also die eigentliche Brandstelle, wo die Feuerstellen dann darauf sein werden, dieser obere Teil wird dort genannt Ariel, Gottes Herd. Nun kann man eben hier Ariel verstehen als Gottes Herd, denn diese Stadt wird in der Belagerung durch den König des Nordens, wird sie rauchen wie ein Altar, der vom Blut der Opfer besprengt ist. Und wenn wir das jetzt weiterlesen, wird das noch deutlicher werden. Vers 5. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie der hinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen. Und in einem Augenblick plötzlich wird es geschehen. Also all diese schrecklichen Feinde, die Jerusalem so in Not bringen werden, die werden plötzlich sein wie feiner Staub, den man wegblasen kann. Wie Spreu, die vom Wind weggeblasen wird. Warum? Plötzlich wird es geschehen. Von Seiten des Herrn der Heerscharen wird sie heimgesucht werden. Das heißt, hier heimsuchen, Gott wird sich der Stadt Jerusalem annehmen. Mit Donner und mit Erdbeben und mit großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrenden Feuers. Und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen, wie der Ariel. Und alle, welche sie und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen, und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt. Und siehe, er isst und er wacht auf und seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt und siehe, er trinkt, er wacht auf und siehe, er ist matt und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen, wieder den Berg Zion. Also die führen ausgesprochen nicht nur gegen Israel, nicht nur gegen Jerusalem, sondern ausgesprochen gegen den Berg Zion-Krieg. Und da muss ich wieder betonen, der Berg Zion in der Bibel ist immer der Tempelberg. Es ist der gleiche Berg, der auch Berg Moria genannt wird. Wenn man heute nach Jerusalem kommt, wird einem gesagt, der südwestliche Hügel der Altstadt, Nachbarhügel des Tempelberges, das ist Zion. Aber da muss man wissen, das ist eine Bezeichnung aus nachbiblischer Zeit, zu belegen etwa ab 100 nach Christus. Aber in der Bibel ist Zion immer der Tempelberg selbst. Also die werden kommen und werden gegen den Tempelberg Krieg führen. Gegen den Berg, den Israel all diesen islamischen Nationen 1967 entrissen hatte, um dann den dritten Tempel darauf zu bauen. Aber das ist das große Ärgernis, der Tempelberg von Jerusalem. Und nun lese ich weiter. Stutzt und staunt, verblendet euch und erblindet. Sie sind trunken, doch nicht von Wein. Sie schwanken, doch nicht von starkem Getränk. Denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafes über euch ausgegossen und hat eure Augen verschlossen. Die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Und jedes Gesicht ist euch geworden wie die Worte einer versiegelten Schrift, die man einem gibt, der lesen kann, indem man sagt, lies doch dieses. Er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt die Schrift einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies doch dieses. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Munde sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, will ich fortan wunderbar mit diesem Volk handeln. Wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Hier haben wir jetzt eine Botschaft gegen das ungläubige Israel. Ich habe auf dem Blatt, auf dem Skript vermerkt, eben die Verse 6 bis 8, da haben wir die Beschreibung der Wiederkunft des Messias. Der Herr Jesus wird eingreifen und Jerusalem befreien. Die Feinde des Tempelberges werden in Frustration enden. Also ich meine, jetzt sind wir am Ziel, ja? Und dann ist es so, wie wenn man als Hungriger träumt, man ist am Essen und dann erwacht man, ist nichts da. Das Ganze wird am Schluss die totale Frustration sein für Syrien und seine Verbündeten, weil der Herr, mit dem sie nicht rechnen, persönlich eingreifen wird. Aber jetzt die Verse 9 bis 14, die richten sich an das ungläubige Israel. Hier wird über die Verblendung der Gottlosen in Israel gesprochen. Die Bibel ist für sie wie ein versiegeltes Buch. Und ihre Religion ist eine menschliche Gesetzesreligion geworden. In Markus 7, Vers 6 zitiert der Herr Jesus diese Stelle, weil dieses Volk, Vers 13, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist. Und dort in Markus 7 geht es um die Überlieferung der Ältesten. Nicht wahr? Die Jünger des Herrn Jesus hatten sich an gewisse Vorschriften der Überlieferung der Ältesten nicht gehalten. Und dann wurde das ihnen zum Vorwurf gemacht. Warum setzen die sich darüber hinweg? Und der Herr Jesus erklärt, diese Überlieferung der Ältesten, das sind also rabbinische Beschlüsse, die schon in der Zeit vor Christi Geburt so als Auslegungsgrundsätze beschlossen worden sind. Und die hat man immer mündlich weitergegeben, als das mündliche Gesetz. Da erklärte Jesus, dass dieses mündliche Gesetz zuweilen sogar in Konflikt kommt mit dem Gesetz Gottes. Also dass menschliche Gebote, rabbinische Gebote, sogar dem Wort Gottes widersprechen. Und dann zitiert der Herr Jesus diese Stelle aus Jesaja, wie Jesaja trefflich das beschrieben hat: Sie lehren als lehren Menschengebote. Und das ist etwas, was im Judentum charakteristisch geworden ist. Ab dem 2. Jahrhundert nach Christus hat man begonnen, diese mündlichen Überlieferungen der Ältesten schriftlich abzufassen, in der sogenannten Mishnah. Und dann hat man über die Mishnah Kommentare geschrieben, wie man also diese Kommentare umsetzen soll, ganz genau. Diese Kommentare nennt man die Gemara. Das sind Kommentare, die wurden geschrieben im 2., 3., 4., 5. Jahrhundert. Und das zusammen bildet den Talmud. Also es geht um talmudische Gesetze, die nicht immer, aber in manchen Punkten sogar mit dem Wort Gottes in Konflikt geraten. Und diese talmudischen Gesetze, die wurden für das Judentum der letzten 2000 Jahre charakteristisch. Und es ist sogar so, dass man im Judentum erwartet, dass man 2/3 der Zeit im Studium für Talmud verwendet und 1/3 für die Heilige Schrift. Das ist schlecht. Grundsätzlich, auch wenn die Kommentare gut sind, aber das Wichtigste muss das Wort Gottes sein. Kommentare können sehr hilfreich sein, aber sie müssen dem Wort Gottes nachgestellt und untergeordnet sein. Aber das Judentum wurde durch diese menschlichen Gebote förmlich charakterisiert. Ich kann das ein bisschen illustrieren. Nicht wahr? Das Gesetz, die Tora, sagt, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Also, was wird da ausgesagt? Wenn man eine kleine Ziege hat und die schlachtet zum Essen, das ist legitim, dann soll man sie aber nicht bereiten in der Milch der Mutter. Denn irgendwie, wenn man sich das überlegt, ist das ja etwas Perverses. Also pervers meine ich im Sinn von verdreht. Ich war das, was eigentlich gegeben ist, um dem Jungen Leben zu geben, das wird verwendet, um das Junge zu kochen. Und so sagt dieses Gesetz, das soll nicht so geschehen. Aber dann hat man im rabbinischen Judentum sich überlegt, ja, aber jetzt ist natürlich ein Problem. Wenn ich jetzt einfach Milch trinke und Böckleinfleisch esse, könnte ja das theoretisch sein, dass das etwas von der Milch war der Mutter. Und dann kommt das zusammen im Magen, so wie in der Pfanne. Also haben wir gefolgert, man darf nicht Milchprodukte und Fleischprodukte gleichzeitig essen. Also Fisch schon, weil dort haben wir ja nicht Angst, dass die Muttermilch dabei wäre. Ja, weil Fische keine Säugetiere sind. Und dann ist man aber eben in der Regelung weitergegangen und hat gesagt, so viele Stunden darf man keine Milch mehr trinken, wenn man eben zu Mittag zum Beispiel Fleisch gegessen hat. Das muss klar getrennt werden. Aber man ist dann noch weitergegangen. Das Problem ist, aber beim Geschirr, da könnte doch noch ein Rest von, ja, das ist ein Problem, wenn man nicht abwaschen kann. Nein, sogar wenn man es gut kann, da können ganz kleine mikroskopische Reste übrig bleiben. Und dann nimmt man eben ein Milchprodukt und isst das zusammen, dann kommt es wieder zusammen im Magen. Also hat man gefolgert, man soll im Haushalt 2 verschiedene Sets von Tellern haben. Solche, die man braucht für Fleischprodukte, solche für Milchprodukte. Und so hat man das also immer weiter noch mehr auf die Spitze getrieben und hat den eigentlichen Sinn des Gebotes aus den Augen verloren. Oder noch ein Beispiel. In 2. Mose 12 wird gesagt, in Verbindung mit dem Passafest, das steht ja jetzt bald vor der Tür, da muss man vor dem Fest allen Sauerteig muss man aus den Häusern entfernen. Und da geht man auch noch vor dem Passafest mit der Passaleuchte durch alle Zimmer hindurch. Nicht wahr? Es gibt ja manchmal die Unart, dass einer ein Brötchen isst in der Bibliothek und dann können da kleine Resten sein. Das wird alles zusammengewischt. Das hat natürlich auch praktische Folgen. dadurch wurde jedes Jahr richtig ein Frühlingsputz durchgeführt. Und das setzt natürlich auch die Zahl der Mäuse und Ratten in Häusern runter, wenn ihnen eben diese Restnahrung entzogen wird. Und das wiederum ist ein Schutz gegen Pest. Aber das nur so nebenbei. Es hat auch eine geistliche Bedeutung. In der Bibel ist der Sauerteig immer ein Bild der Sünde. Und wenn man das Passahlamm isst, ist ein Bild davon, dass man Jesus Christus persönlich ganz bewusst als Retter aufnimmt. Nicht nur schmeckt, sondern isst. Und da soll man mit der Sünde im Leben einen Bruch durchführen und allen Schrott der Sünde aus den Häusern entfernen. Das kann sein, dass man ganze DVD-Sammlungen entsorgen muss. Und früher Plattensammlungen, heute CD-Sammlungen und so weiter. Ja, das ist so die praktische Anwendung. Jetzt aber hat man sich gesagt, aber das Problem ist, es könnte ja sein, dass man einen Rest von Sauerteig nicht übersieht. Ja, das macht man jetzt so in Israel. Das wird jedes Jahr so durchgeführt. Dann kommt der Rabbi aus dem Quartier und kauft symbolisch, aber er kauft das auf, allen Sauerteig, der noch in den Häusern da ist. Dann gehört der Sauerteig nicht mehr mir. Nicht wahr? Der Rabbi hat ihn gekauft. Und der Rabbi, der verkauft das dem nationalen Rabbinat von Israel. Das kauft allen Sauerteig aus allen Häusern Israels auf. Dann gehört er ihnen. Und was machen die? Die verkaufen es einem Araber. Aber das ist dann zu seinem Vorteil. Der kriegt dafür noch etwas. Aber da merkt man, man hat das völlig überzogen. Man hat nicht mehr die eigentliche Aussage, um die es geht, im Auge. Und das nennt Gott eben, dieses Volk ehrt mich mit ihrem Mund, mit ihren Lippen. Und es ist keine Herzensbeziehung da bei der Masse. Und es ist angelerntes Menschengebot. Und da können manche etwas erzählen von Leuten, die orthodox leben. Aber sie sind völlig liberal. Die glauben gar nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber die halten diese talmudischen Gesetze ein. Ja, wenn es Ausnahme braucht, dann sind sie auch bereit, Ausnahmen zu machen. Aber so im Allgemeinen halten sie das ein. Das ist rein angelerntes Menschengebot. Und so wird jetzt hier in diesen Versen 9 bis 14 eben gezeigt, über Israel kommt eine Verblendung. Die Bibel wird für sie ein verschlossenes Buch. So wie man ein versiegeltes Buch einen, der lesen kann, bringt und sagt, lies mir vor. Ich kann nicht lesen. Du kannst ja nicht aufmachen. Kann nicht lesen, oder? Oder man hat ein offenes Buch und bringt es einen, der nicht lesen kann. Lies mir vor. Ich kann nicht lesen. Ein verschlossenes Buch. Und das ist es, das Schlimme. Wenn man denkt, fast 2000 Jahre in der Vergangenheit haben wir im Judentum die Bibel studiert. Und die meisten haben das Zentrum gar nicht erkannt, den Messias. Jesaja 53 wird in der Synagoge gar nicht vorgelesen. Durch dieses Kapitel sind die meisten der etwa einer halben Million Juden, die heute bekehrt sind, zum Glauben gekommen. Das ist so der Hammer, dieses Kapitel. Oder ich habe schon erwähnt, Moshe ben Maimon in Verbindung mit Daniel 9. Er hat gesagt, Daniel hat uns die Wissenschaft der Zahlen der Endzeit mitgeteilt. Aber sie sind uns verborgen. Und darum haben schon die alten Weisen gesegneten Andenkens gesagt, dass man diese Zahlen in Daniel 9, die sagen, wann der Messias kommen wird, und wenn man ausrechnet, ja, 32 nach Christus, die haben gesagt, man soll diese Zahlen nicht nachrechnen, weil man dadurch die Einfachen im Volk zu Fall bringen wird, wenn sie feststellen, dass die Zeiten abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und er sagt, Moshe ben Maimon, als einer der größten Rabbiner, wir verstehen das nicht. Und dabei kann ein einfacher Gläubiger, der sich das mal richtig erarbeitet hat, was da in Daniel 9 steht, kann das erklären und kann beweisen, Jesus ist der Messias. Er ist genau am richtigen Zeitpunkt, 32 nach Christus, am Palmsonntag nach Jerusalem eingeritten und dann kurz darauf, wie dort steht, und danach wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben, ist genau geschehen. wurde 5 Tage später gekreuzigt. Und dann steht, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist genau im Jahr 70 passiert. Die Römer haben Jerusalem und den zweiten Tempel in Staub und Asche gelegt. Aber für sie ist es verschlossen. Und viele kennen ja die Geschichte, der letzte große falsche Messias von über 50 falschen Messiassen in der vergangenen 2000 Jahren, das war Rabbi Mendel Schneerson aus New York. Ein alter Rabbi mit würdigem Bart. Und seine Nachfolger, etwa 300.000 Leute, die sagten, das ist der Messias. Aber er hat das nie gesagt. In Israel konnte man, kannst du übrigens heute noch, große Plakate sehen mit seinem Gesicht, mit Hut. Melech Mashiach, König Messias. Und jetzt war das Problem, dieser Mann war eben ziemlich betagt. Man hat ein Haus bereit gemacht in Israel und hat erwartet, er wird dann eines Tages nach Israel gehen, in dieses Haus, und dann wird er sich als Messias offenbaren. Und der Mann wurde krank und das Sterben nahte. Man hat unzählige in Amerika, dort sind die Anhänger besonders vertreten, man hat unzählige Psychologen bereitgestellt für eine Massenhysterie, um die Leute aufzufangen, wenn das Ganze zusammenbricht. Und dann ist er gestorben und es hat keine Massenhysterie gegeben. Und jetzt sagt man, ja, es steht ja in Jesaja 53, dass der Messias sterben wird. Und in Daniel 9 steht ja, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Ist unglaublich. Das Wort ist verschlossen. Das ist genau diese Blindheit. Und was geschieht dabei? Vers 14 am Schluss. Und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden. Und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Dass sogar einer der größten Rabbiner, Moshe ben Maimon, sieht man diese Torheit, zu sagen, diese Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist nicht gekommen. Da hätte er die Konsequenzen ziehen müssen. Und er ist gekommen. Und genauso wie es in Jesaja 53 steht. Und nicht ein alter Mann, der stirbt, sondern einer, der gewaltsam getötet wird und schließlich leidet für unsere Sünden. Wir gehen weiter, Vers 15. Wehe denen, welche ihre Pläne tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke im Finsteren geschehen und die da sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? O, über eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden, dass das Werk von seinem Meister spreche, er hat mich nicht gemacht. Und das Gebilde von seinem Bildner spreche, er versteht es nicht. Sehen wir, in den Versen 9 bis 14 haben wir das religiöse Judentum vor uns. Aber seit der Aufklärungszeit, 17. bis 18. Jahrhundert, ist das parallel zur Christenheit auch im Judentum geschehen, dass viele intellektuelle Juden Gott und sein Wort begonnen haben zu verwerfen. Früher hätte eigentlich jeder Jude gesagt, die Bibel, das hebräische Alte Testament, ist Gottes Wort. Aber heute sind die, die das sagen, in Israel eine Minorität von vielleicht 30% der Bevölkerung. Die meisten sind Agnostiker. Das ist so ein Ausdruck, der bedeutet, man kann nicht wissen. Niemand kann wissen, ob es Gott gibt oder vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht. Aber er spielt keine Rolle in unserem Leben. Und viele sind Atheisten, die sagen, es gibt wirklich keinen Gott. Und hier haben wir eben den liberalen Teil vor uns, die Gott leugnen und die von dem Schöpfer sagen, er hat mich nicht gemacht. Also beide Gruppen sind da im Visier. Und beide Gruppen wird es eben geben, auch dann in der Zeit, soll es geben in der Zeit, wenn dann Jerusalem in die Not kommt durch den König des Nordens, wie wir das am Anfang des Kapitels gelesen haben. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 17. Ist es nicht noch um ein gar kleines, dass der Libanon sich in ein Fruchtgefilde verwandeln wird? Und das Fruchtgefilde dem Walde gleich geachtet werden wird. Und an jenem Tag werden die Tauben die Worte des Bundes hören. Und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Und die Sanftmütigen werden ihre Freude in dem Herrn mehren. Und die Armen unter den Menschen werden frohlocken in dem Heiligen Israels. Denn der Gewalttätige hat ein Ende. Und der Spötter verschwindet. Und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind. Die einen Menschen schuldig erklären, um eines Wortes willen. Und dem Schlingen legen, welcher im Tor Recht spricht. Und um nichts den Gerechten aus seinem Recht verdrängen. Darum so spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Hause Jakob. Nunmehr wird Jakob nicht beschämt werden und nunmehr wird sein Angesicht nicht erblassen. Denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in seiner Mitte sehen werden, so werden sie meinen Namen heiligen und sie werden dem heiligen Jakobs heiligen. Sie werden den heiligen Jakobs heiligen und vor dem Gott Israels beben. Und die verirrten Geistes sind, werden Verständnis erlangen und Murrende werden Lehre annehmen. Jetzt in diesem Abschnitt kommen wir wieder zurück, was wir schon in den Versen 6 bis 8 gefunden haben. Der Messias, Gott selbst, er wird ja genannt Jahwe, aber es ist der Messias. Der Messias, der Gott selbst ist, wird zurückkehren und Jerusalem befreien. Und so wird Jerusalem erlöst werden und der Herr Jesus wird das tausendjährige Friedensreich aufrichten. Und dann kommt dieser Segen, dass der Libanon ein Fruchtgefilde werden wird. Ich war in der Antike, war der Libanon ein wunderbares Gebirge, voll von Zedern. Und heute muss man eine Reise machen nach Libanon. Das ist alles kahl geschlagen. Das sind kahle Hügel. Und ich war mal bis praktisch zum höchsten Punkt des Libanon-Gebirges gegangen. Das liegt bei 3000 Metern. Und da war noch Schnee. Und etwas unterhalb ist Erez. Das ist ein kleiner Zedernwald. Das ist ein kleiner Überrest. Und da muss man Eintritt bezahlen, um in den Zedernwald des Libanons zu gehen. Es ist wirklich so traurig. Im Wappen von Libanon ist ja eine Zeder drauf. Das ist das Wahrzeichen der Schönheit des früheren Libanon. Aber das ist alles durch ganz schlimmen Verstoß gegen Ökologie zerstört worden. Ja, und hier wird vorausgesagt, dieser Libanon wird sich in ein Fruchtgefilde verwandeln. Und da werden dann Blinde werden sehend werden und die werden dann, und Taube werden plötzlich hören können und die werden die Bibel verstehen, die Worte des Buches verstehen. Also die wirklich wortwörtlich taub sind, werden dann hören, während in der Vergangenheit solche, die eigentlich gute Ohren hatten, die Bibel nicht verstanden haben. Und auch Geistesverwirrte, Geisteskranke werden geheilt werden, Vers 24. Wir werden das auch später sehen in Jesaja 35. Alle Krankheiten werden geheilt werden. Es wird niemand mehr im tausendjährigen Reich irgendein Leiden haben. Wir werden dann sehen in Kapitel 35, auch Lahme werden wieder gehen können und so weiter. Es wird zu einer vollumfänglichen Heilung aller Menschen kommen. Und jetzt sehen wir, in der charismatischen Bewegung hat man sich im Zeitplan Gottes verirrt. Man meint, wir sind doch in der Endzeit. Ja, sind wir in der Endzeit. Jetzt muss es kommen. Nein, nicht jetzt, sondern erst dann, wenn der Messias kommt als König der Welt, als Richter der Welt. Dann wird es geschehen. Aber die Apostel haben doch auch geheilt. Ja, Blinde, Lahme, ja. Und jetzt versteht man, warum in Hebräer 6, Vers 5 diese Wunder genannt werden, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Der Ausdruck, das zukünftige Zeitalter, ist im rabbinischen Judentum ein fester Begriff. Haolam haba. Das ist das künftige Zeitalter, wenn der Messias kommt, um hier auf der Erde als König zu regieren. Und wir leben heute in Ha'olam hazeh, dieses Zeitalter. Und genau diese Unterscheidung macht auch der Herr Jesus in Matthäus 12, wenn er spricht von diesem Zeitalter und dem zukünftigen. Also, diese Wunderwerke des Herrn Jesus selbst bei seinem ersten Kommen und dann der Apostel und Jünger des Herrn in der Apostelgeschichte, das waren Zeichen des zukünftigen Zeitalters. Es waren eben Zeichen. Es war noch nicht das Eigentliche. Ich war, wenn dort steht über dem über der Türe Ausgang, dann ist das dort ein Zeichen, ein Hinweis. Aber wenn jetzt bei Brand jemand dann so stur sein wird und er wird dort oben rausgehen, wo Ausgang steht, dann wird er ein Problem haben. Denn das ist nur ein Zeichen. Das Wirkliche ist ein bisschen unten, weiter unten, ein paar Zentimeter weiter unten, dann geht's. Also wir dürfen das Zeichen nicht mit dem Eigentlichen verwechseln. Und so waren diese Wunderwerke Zeichen für das zukünftige Zeitalter. Es sollte zeigen, Jesus Christus ist wirklich der Messias. Auch wenn jetzt noch nicht das tausendjährige Reich gekommen ist, so sind all diese Wunder ein Vorgeschmack, ein Pfand dafür, dass das dann wirklich kommen wird. Und dann, im tausendjährigen Reich, werde ich auch sagen, jetzt braucht niemand mehr krank zu sein. Ich brauche es auch nicht mehr zu sagen, die sind alle gesund. Die werden alle gesund werden und das wird uns hier so schön vorgestellt. Und zwar nicht so halb gesund und dann plötzlich doch nicht mehr, sondern die wirklich gesund, alle. Jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 30. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse schließen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die hingehen, um nach Ägypten hinabzuziehen. Aber meinen Mund haben sie nicht befragt. Um sich zu flüchten unter den Schutz des Pharao und Zuflucht zu suchen unter dem Schatten Ägyptens. Und der Schutz des Pharao wird euch zur Schmach werden. Und die Zuflucht unter dem Schatten Ägyptens wird zur Schande werden. Denn seine Fürsten waren in Zoan, das ist in Ägypten das gleiche wie Tanis, und seine Gesandten langten in Hanes an. Alle werden beschämt werden über ein Volk, das ihnen nichts nützt, das nicht zur Hilfe und nicht zum Nutzen, sondern zur Beschämung und auch zum Hohne wird. Ich habe bei Kapitel 30, 1 bis 7 geschrieben, auf dem Skript, Zuflucht bei Ägypten anstatt bei Gott wird keinen Nutzen bringen. Ägypten entspricht ja dem, was wir in Daniel 11 finden als König des Südens. Diese Verse hier sind bereits erfüllt. Und zwar hat Juda in den Jahren vor dem Untergang Jerusalems, Jerusalem wurde im Jahr 586 vor Christus von den Babyloniern zerstört. Aber Jerusalem war im Griff Babylons ab dem Jahr 606 bis 586. Und da hat Jeremia als Prophet gewirkt, also ein späterer Prophet von Jesaja ausgesehen. Und der hat gesagt, ihr müsst euch Babylon ergeben. Wenn ihr das tut und dann erkennt, dass die Babylonier als eine Zuchtrute Gottes gekommen sind, dann werdet ihr überleben und Jerusalem wird nicht zerstört werden. Und dann sagten sich so Schlaumeier, ha, wir haben vielleicht keine Chance gegen die babylonische Armee, aber wir machen ein Bündnis mit Ägypten. Und wenn diese zweite Großmacht von damals, Ägypten, uns mit ihrer Armee beistehen werden, schaffen wir es vielleicht schließlich, Babylon zu besiegen und zu vertreiben. Und so haben sie sich auf Ägypten verlassen, zum Beispiel auch der letzte König Zedekia. Aber Jeremia hat ihm nochmals ganz klar gesagt, du musst dich ergeben, dann wirst du bestehen bleiben. Aber sonst wirst du schrecklich unter die Zucht Gottes kommen. Ihm wurden ja schließlich die Augen ausgestochen. Und er musste mit ansehen, wie die Babylonier seine Königssöhne vor seinen Augen umbrachten. Kann man sich das vorstellen? Ein Vater, der sieht, wie die Söhne umgebracht wird vor seinen Augen. Unvorstellbar. Aber Jeremia hat gewarnt. Und das wusste man ja schon längst aus dem Propheten Jesaja, der ja etwas über 100 Jahre davor geschrieben worden war. Und er hat gesagt, wehe den widerspenstigen Kindern, die sich da auflehnen gegen das Wort Gottes. Und die gehen nach Ägypten hinab und machen mit denen Bündnisse. Ägypten ist nie eine Alternative zum Herrn. Man muss auf den Herrn hören, auf ihn vertrauen. Und jetzt müssen wir uns auch fragen, was hat das jetzt als praktische Anwendung für uns zu sagen? Da müssen wir uns fragen, worauf setzen wir unser Vertrauen? Worauf stützen wir unsere Sicherheit? Sind es auf all die Krücken, die uns angeboten werden in unserer Gesellschaft? Oder vertrauen wir wirklich auf den Herrn? Ich will damit nicht sagen, man dürfe keine Versicherungen abschließen. Wir sind in einer sehr speziellen Gesellschaft. Ja, ich meine, da kann eine Bananenschale auf dem Boden kann für jemanden den Ruin bedeuten. Ja, man wirft eine Bananenschale auf den Boden, nicht wir, unsere Kinder, ja? Und nicht die Großen, die Kleinen natürlich. Und dann kommt da jemand zu Fall und der wird dadurch invalid, bekommt eine Komplikation. Und dann verlangt das Gesetz, dass man für seinen Lohnverlust, den jetzt haben wird bis ans Lebensende, dass man dafür aufkommt. Das sind also Leute schon, da ist man schon eben quasi auf das absolute unterste Niveau verurteilt worden. Ja gut, also es geht mir nicht darum, jetzt einen Vortrag zu halten gegen Versicherungen, aber grundsätzlich, wo liegt das Vertrauen? Stützen wir uns auf den auf die Sicherheitsanlage im Auto, ja, dass sobald etwas geschieht, dann kommt da ein Schutz heraus, der uns gerade auffängt, oder vertrauen wir wirklich in erster Linie auf den Herrn? Das ist die Frage. Also da kann man sehr praktisch das ins eigene Leben übertragen. Worauf vertrauen wir? Und wie wichtig es ist, dass wir echt auf den Herrn vertrauen und nicht gegen sein Wort rebellieren.